Schlagerradio B2 Podcast. Chefsache. Macher im Gespräch mit Oliver Dunk.
In Chefsache. Macher im Gespräch begrüße ich heute einen Mann, den ich viele Jahre lang beneidet habe. Er war umgeben von den größten Filmstars, überzeugte durch seine sprachliche Schlagfertigkeit und war rund 2 Jahrzehnte das Gesicht der Berlinale, also der Filmfestspiele in der Hauptstadt. Dieter Kosslick ist bei mir am Telefon. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch. Guten Tag.
Lieber Herr Kosslick, Sie haben die Zeit nach der Pensionierung gut genutzt und ein Buch geschrieben. Titel: Immer auf dem Teppich bleiben, von magischen Momenten und der Zukunft des Kinos. Tja, hat Kino noch eine Zukunft, mag man sich ja fragen, wo doch so viele jetzt sich an Streaming gewöhnt haben. Was sagt der Kenner?
Ja, der Kenner sagt, er guckt in die Geschichte und sagt, das Kino hat schon öfters mal eine riesige Krise gehabt und musste quasi ums Überleben kämpfen. Der Tonfilm kam, alle lehnten den ab, das Fernsehen kam, das DVD kam. Also ich glaube, dass das Kino wirklich das überleben wird, aber man muss dazu sagen, es wird anders sein als zuvor. Es wird alles anders sein als zuvor nach der Pandemie,
ja.
Aber auch das Kino.
Was wird denn anders sein?
Ich glaube, dass es erstmal so ist, dass es eine Parallelität gibt zwischen diesen Streamingdiensten. Die Leute werden sich zu Hause Filme oder Serien angucken und sie werden aber auch ins Kino gehen.
Ja.
Aber das Kino selbst, die Filmproduktion und das Filmvorführen, auch die Festivals, die werden sich sehr verändern müssen. Denn es wird alles ökologischer sein müssen in der Zukunft, um es kurz zu sagen, etwas grüner. Denn es gibt eine Verabredung bzw. einen Vertrag der Europäischen Gemeinschaft, dass bis 2050 soll Europa klimaneutral sein. Das kann man sich gar nicht vorstellen, das sind noch 29 Jahre. Und das wird Auswirkungen auf die Förderung der Kultur und des Kinos haben. Das heißt, die müssen alle viel klimaneutraler werden.
James Cameron, der amerikanische Starregisseur, der geht ja, glaube ich, mit gutem Beispiel voran, denn der produziert ja schon Filme klimaneutral, ne?
Ja, das ist ja auch nichts Neues. Das gibt es auch in Deutschland schon seit einigen Jahren. Das ist nur nicht so bekannt. Einer der erfolgreichsten Filmregisseure der Welt, der macht es schon ewig lang und jetzt dreht er die neuen Avatar-Staffeln komplett klimaneutral. Also da sind wir nur hinterher, aber es ist jetzt gerade ein neues Filmförderungsgesetz novelliert worden und ab 2022 soll das auch bei uns dann so sein.
Also der Film wird sich verändern, auch durch Corona, aber die Eingangsfrage war ja, wird Kino bleiben? Und für mich die Frage, was kann Film, Kino besser als die Streamingdienste?
Naja, erstmal, das Kino wird bleiben, weil es auch diese Filme gibt, die dort gezeigt werden und nicht nur die amerikanischen Filme, sondern auch die europäischen und weltweit. Das Kino wird aber den sozialen Aspekt haben, den es bisher immer hatte. Es ist eine Gemeinschaftsveranstaltung, es ist ein großer Raum, es ist ein großer Vorhang und man erlebt in einer anderen, größeren Dimension einen Film als auf dem Bildschirm. Das Problem wird nur sein, und da kommen wir noch drauf, ob die Jugendlichen, die jüngeren Leute, also die 17, 18, 16, 13-Jährigen, ob die jetzt gelernt haben, nur am Bildschirm immer alles zu gucken, auch durch die Pandemie noch forciert, ob die dann noch genügend Lust haben und Potenzial ins Kino zu gehen. Und die muss man fördern, diese Lust muss man fördern.
Ja, aber ich glaube, die wollen alle irgendwann erstes Date haben und dann geht's spätestens ins Kino, oder?
Ja, das hoffe ich doch, denn küssen kann man im Dunkeln immer noch besser im Kino.
Dieter Kosslick, der ehemalige Berlinale-Direktor, mein Gast in Chefsache, Macher im Gespräch. Chefsache ist hier, Macher im Gespräch. Mein Gast diesmal, Dieter Kosslick, der ehemalige Berlinale-Direktor, hat ein ganz kurzweiliges Buch geschrieben, Immer auf dem Teppich bleiben, von magischen Momenten und der Zukunft des Kinos. Er selbst wird 73 Jahre alt, in Pforzheim geboren. Und bei jemandem, der das Kino so liebt, ist natürlich die Frage ganz klar, was war Ihr erster Film, was hat Sie beeindruckt?
Also meinen ersten Film kann ich mich gar nicht mehr richtig dran erinnern. Jedenfalls den habe ich in meinem kleinen Dorf gesehen und dort gab es wie in vielen Dörfern die Bahnhofslichtspiele, kurz abgekürzt Bali. Das gab es überall. Dort gab es immer sonntags eine Vorführung und ich kann mich an die Filme erinnern. Es waren alles Heimatfilme. Also so, man nannte die auch Eskapismusfilme. So nach dem Zweiten Weltkrieg wollten die Leute jetzt nichts mehr hören von Problemen. Die wollten jetzt an Bodensee fahren. Und da gab es Gunter Philipp und die hatten eine Tochter und die Tochter verliebte sich in den Rechtsanwalt mit einem roten Sportwagen. Also diese Art von Filmen.
Ja.
Meinen richtigen Film, meinen großen Film, den habe ich dann in Pforzheim meiner Stadt gesehen, im Rio, ein Riesenkino, dem größten der Stadt. Und dort war es gleich Ben Hur. Ich war 11 Jahre alt und das hat wirklich alles verändert.
Ja, und da haben Sie gesagt, ich möchte mal irgendwas mit Kino zu tun haben?
Nee, habe ich nicht. Also das war nur mal so. Da war ich nur mal 222 Minuten, so lang ist der Film Ben Hur, und 11 Minuten das Wagenrennen. Da saß ich nur im Stuhl und habe gezittert und habe gedacht, um Gottes Willen, was habe ich denn jetzt gerade hier gesehen?
Ja.
Und da war ich aber vertraut mit dem Kino. Nein, das war noch ein langer Weg zum Film oder zum roten Teppich.
Ihr Papa aus Dresden, die Mama aus Pforzheim, die hat Sie allein erzogen, weil der Vater gestorben ist, als Sie 3 Monate alt waren. Was hat Ihnen die Mutter denn mit auf den Weg gegeben, wovon Sie dann später partizipiert haben?
Also was ja oft bei armen Leuten passiert, das waren wir, ist das, und gerade wenn man allein erzogen wird, also wenn man das einzige Kind ist, dass man dann ein bestimmtes Regelwerk in die Hand bekommt, damit man nicht auffällig wird in so einem Dorf. Alle gucken natürlich drauf, schafft die das? Meine Mutter musste zur Arbeit gehen, also ich wurde beim Bäckermeister unten abgegeben, tagsüber ein sogenanntes Schlüsselkind, und da musste man sich schon benehmen. Also ich kann mich nur erinnern, dass ich meine ersten Lebensjahre, ich war irgendwie, wenn ich durch die Ortschaft lief, da habe ich jedem die Hand gegeben. Das war vielleicht schon eine Vorbereitung auf den roten Teppich, das kann sein. Aber es war auch so, also dass man auf dem Teppich bleiben sollte, also dass man geerdet ist, dass man bodenständig ist, dass man nicht über die Stränge schlagen soll. Also all diese ganzen Sprüche, die wurden einem da eingeimpft, damit man bloß nicht, sage ich mal, gesellschaftlich auffällig wird. Also dass man irgendwie jemand sagen könnte, guck mal, da fehlt die Hand des Vaters. Das war immer ein Wort von meiner Mutter.
Ja.
Aber das andere, was viel wichtiger war als das, das sind ja unangenehme Dinge hier, ja, war, sie hatte einen Humor. Und diesen Humor, der hat diese ganzen Schwierigkeiten immer gemeistert. Und den habe ich irgendwie mitbekommen. Etwas später habe ich gedacht, ja, das ist doch alles viel leichter, wenn man ein bisschen Humor hat.
Also Wortwitz und Schlagfertigkeit von der Mama. Und was ich sehr sympathisch fand, ich habe gelesen, die Schule, die kam Ihnen vor wie ein Gefängnis. Herzlichen Glückwunsch, mir auch.
Ja, ich glaube, das geht vielen so, vor allen Dingen natürlich, wenn man Einzelkind ist. Dann hat man ja sowieso, ist man ja sowieso sehr vorsichtig und dann kommt man in so eine Gemeinschaft, und ich war jetzt auch nicht der Stärkste in der Klasse. Ich war viel eher geeignet, dass man mich, sage ich mal, dass man mit mir das Spiel macht und ich der Verlierer bin. Und ich war da immer sehr, sehr vorsichtig und da mussten wir immer im Kreis rumlaufen und immer zu zweit nebeneinander, und ich fand das alles ziemlich absurd. Und die Schule gibt es noch in meinem Dorf, da ist heute die Gemeindeverwaltung drin. Wenn ich da vorbeifahre, dann sehe ich mich immer noch da im Kreis rumlaufen und meistens alleine. Ich hatte gar keinen Partner, mit dem ich, das war nicht gut.
Dieter Koslick, der ehemalige Berlinale-Direktor, erzählt aus seinem Leben in seinem Buch Immer auf dem Teppich bleiben, von magischen Momenten und der Zukunft des Kinos. Und wenn Sie dranbleiben, dann gibt's gleich mehr von Dieter Koslick. So, mein Gast in Chefsache Macher im Gespräch ist Dieter Koslick, der ehemalige Berlinale-Direktor. Immer auf dem Teppich bleiben heißt sein Buch, von magischen Momenten und der Zukunft des Kinos. Ich meine, dass Sie Festivaldirektor geworden sind, das haben Sie auch dem Umstand zu verdanken, dass Sie als Linker, politisch Linker, in der SPD gut verwurzelt und vernetzt angerufen wurden vom damaligen ersten Kulturstaatsminister der Bundesrepublik Deutschland, von Michael Naumann. Da klingelte das Telefon, und was sagte der zu Ihnen?
Naja, da sagte zu mir, Dieter, möchtest du Festivaldirektor, Berlinale-Direktor werden? Das hat er auch so zu mir, das Du, gesagt, obwohl wir uns gar nicht kannten. Also ich kannte den nicht sehr lange. Ich wusste, wer das war, der war ja auch Verleger. Und ich wusste, dass er ein fantastischer Kulturstaatsminister ist, weil er hat es auch toll repräsentiert unter der Regierung Schröder. Aber mit der SPD hatte das eigentlich relativ wenig zu tun. Wir haben uns kennengelernt bei einer Ken Loach-Premiere. Premiere und einmal noch in Venedig. Und er wusste eher umgekehrt, er wusste eher über meine Kontakte Bescheid, dass ich in Europa sehr vernetzt war und weltweit durch meine Filmförderungsaktivitäten. Und es haben dann natürlich Leute geschrieben, ach ja, der hat einen SPD-Job bekommen, aber durch die SPD bekommt man nicht so einfach Jobs, das kann ich Ihnen sagen.
Sommer 2001 hat also der neue Job angefangen als Festivaldirektor der Berlinale in Berlin. Sie waren quasi der vierte. Und Festivaldirektor, sowas kann man ja nicht lernen. Das ist im Grunde so wahrscheinlich wie Bundesaußenminister. Man wird das und man wächst mit seinen Aufgaben. Und dann kam das erste Treffen mit Mitarbeitern. Und alle, schreiben Sie in Ihrem Buch, alle haben geschwiegen. Jetzt frage ich mich, war das die Ehrfurcht vor Dieter Kosslick?
Nee, das war nicht die Ehrfurcht von mir. Ich wollte ja, dass Sie sprechen. Es war eher die Furcht vor meinem Vorgänger, denn die Kollegin, die dann aufstand, also das werde ich nie vergessen, die sagte, wir sind nicht gewohnt, in Anwesenheit des Festivaldirektors zu sprechen. Dazu muss man aber sagen, das ist nicht ein spezifisches Problem gewesen in Berlin. Alle Festivaldirektoren sind so kleine Sonnengötter und haben so ein kleines Reich um sich. Wenn Sie die Zeitungen jetzt lesen, dann schreibt man immer, dass das in Cannes immer noch aussieht wie bei Ludwig dem 14. und solche Dinge. Und ich kam auch noch zusätzlich aus dem Rheinland, nicht nur aus Baden-Württemberg. Ich war ja 10 Jahre vorher in Köln und in Düsseldorf. Also ich meine, da ist man mental ganz anders gestrickt und ich dachte, hey, geht los. Ich habe ja dann einfach noch mal 2 Runden Weißwein bestellt, da ging es dann besser.
Donnerstag, 7. Februar 2002, die erste feierliche Eröffnung der Berlinale. Ich kann mir vorstellen, Sie waren mächtig aufgeregt. Die Filmwelt hat nach Berlin geschaut und hat gesagt, this is the new guy, Dieter Kosslick. Und so hat es Variety übrigens geschrieben. Sie waren sicherlich nervös und Sie haben in Ihrem Buch verfasst, es ging auch nur schief, was nur schief gehen konnte. Was denn zum Beispiel?
Ja, es war so ein bisschen wie Mike's Brasser im Kaufhaus oder sowas. Also ich meine, so wie so eine Screwball-Komödie. Das Mikrofon ging erstmal nicht, ja. Corinna Harfouch war da und die hatte Eisenpailletten in ihrem Kleid drin. Das pfiff durch die Gegend. Da waren 2000 Leute. Der Kanzler war da, Schröder. Die Stars waren da. Ich dachte, ich krieg mich nicht ein. Es hat nicht aufgehört. Ich sprang dann über die Sitze, raste nach vorne, ging nach oben. Ich hatte ja keine Rede vorbereitet, weil ich war nicht dran, ja, eigentlich. Und habe dann aus dem Stand geredet, in Englisch und Deutsch, wobei, wie gesagt, ja dann auch viele gesagt haben, das ist doch super, wie du Englisch redest, das versteht man auf jeden Fall in Deutsch. Also man so kann, wie Herr Oettinger. Kann man sich schon vorstellen. Und dann, als alles durcheinander ging und die Band auch nicht, Bab hat da gespielt, auch nicht aus dem Boden hochkam, aus dem Orchestergraben, da habe ich dann auch noch gesagt, no more pants. Und dann war natürlich die Hölle los, weil es heißt eigentlich keine Pfannen mehr oder keine Höschen mehr. Was ich aber sagen wollte, war keine Pannen mehr. Ja. Und dann war wirklich alles, Petit Bordel hat nachher ein Regisseur gesagt, das heißt in Französisch ein kleines Durcheinander.
Ja. Dieter Kosslick, der ehemalige Berlinale-Direktor, erzählt in dem Buch Immer auf dem Teppich bleiben aus seinem Leben. Gleich gibt's mehr hier in Chefsache Macher im Gespräch. Hier ist Chefsache Macher im Gespräch. 18 Jahre lang war er das Gesicht der Macher der Berlinale, der großen Filmfestspiele in der Hauptstadt. Dieter Kosslick ist bei mir am Telefon. Jetzt hat er ein schönes Buch geschrieben, Immer auf dem Teppich bleiben. Der Mann hat Humor, der Mann ist entspannt und vor allen Dingen authentisch. Und das hat er ja schon erzählt, das haben dann wahrscheinlich auch nicht nur die Künstler, sondern auch seine Mitarbeiter gemocht. Es gab große kleine Pannen, ein paar haben wir ja schon gehört bei ihrer ersten Berlinale 2002, Fehlschläge, Katastrophen. Aber ich stelle mir vor, so ein Berlinale-Chef, naja, das ist schon so jemand wie so ein Löwenbändiger. Stars sind wahrscheinlich eitel, die möchten gebeten werden, da kann man viel verkehrt machen. Was waren denn so Ihre Erfahrungen? Wie schwierig ist das?
Ja, also die Eitelkeit ist natürlich verbreitet. Der rote Teppich ist natürlich ein Spiel mit der Eitelkeit. Es sind die Fotografen da, es sind tausende von Menschen, die dort stehen und das Flanieren darüber. Man ist wer, auch wenn man nichts ist oder ist nichts, wenn man etwas ist. Hauptsache, es ist was los. Ja, man muss, Löwenbändiger würde ich jetzt nicht sagen, aber Schieber-mäßig musste man schon, ich habe mal gesagt, ein demokratischer Zirkusdirektor, Demokratie bezog sich darauf, dass ich das natürlich nicht diktatorisch gemacht habe und auch nicht mit meinen Mitarbeitern, aber Zirkusdirektor stimmt, weil ich hatte alle Hände voll zu tun, dass alle rechtzeitig im Kino saßen, die Türen zu, das Licht ging aus, der Film ging an und alle waren da. Also das ist ja eigentlich schon Zirkusdirektor.
Ich meine, wenn man, da stelle ich mir vor, alles ist organisiert, die Stars haben zugesagt und dann meldet sich zum Beispiel die dänische Regisseurin Susanne Bier und sagt, ich werde die Mitgliedschaft in der Jury nicht antreten. Die hatte irgendein Problem mit Hugh Grant, ne?
Ja, es gab immer mal Probleme, die ganz kurzfristig die Sache umwarfen und dann schnell jemanden zu finden, das ist ja gar nicht so einfach. Die müssen ja dann fast 10 Tage in Berlin bleiben und die sind dann verpflichtet und es muss ja auch irgendwie was, jemand Prominentes sein. Die Jury sollte ja schon auch etwas symbolisieren und mit einem bestimmten Film stimmen. Ja, das ist, also es gibt genügend zu tun. Nun muss man vielleicht nochmal dazu sagen, bei der Berlinale, wenn sie lief, also wenn sie physisch lief, haben 1700 Leute gearbeitet. Also wir waren jetzt nicht ein Kleinunternehmen, wo der Chef alles machte. Also wenn mal was schief ging, da waren genügend Kolleginnen und Kollegen da, die das auch ausbügelten. Ja. Ich habe natürlich auch einige Sachen ausgebügelt, aber viel ist natürlich passiert, weil wir eine exzellente Organisation hatten, die sowas wirklich im Griff hatte.
Aber John Malkovich zum Beispiel, der sollte kommen, hieß es, und dann rief die Agentin bei Ihnen an und sagte, er kommt nicht.
Das ist doch ein Schock. Hatte was damit zu tun, glaube ich, dass er den Film, den wir gezeigt haben, ich glaube, der hieß The Garden of the Night oder Night Garden, dass dieser Film, den wollte er nicht mehr repräsentieren. Das war ein ganz schwieriger Film, da gab es auch ziemlich Ärger auf der Berlinale, das ging um Kindesmissbrauch und ich glaube einfach, der wollte da einfach nicht hin. Der hat dann am Schluss diesen Film gesehen, was ja viele dann am Anfang, können die das ja gar nicht sehen, was im Zusammenhang das ist, da sitzen sie dann da. Also wenn die, wir hatten das Problem später nicht mehr so, weil so viele Stars dann gekommen sind, ja, aber am Anfang, wenn da welche abgesagt haben, das war nationale Tragödie, hatten sie das Gefühl,
das
da
können wir vorstellen.
Ist gleich das Strom abgestellt worden und das Wasser in Berlin.
Also Sie sind auch ein Akquisiteur, Sie haben geschaut, dass die Stars kommen und Clint Eastwood zum Beispiel ist gekommen, weil es eine Verwechslung gab.
Ja gut, Clint Eastwood wollte man natürlich auch immer auf dem roten Teppich haben, aber dazu braucht man natürlich dann auch einen Film mit ihm und so weiter und so fort. Ich habe ihm öfters geschrieben, es gab Kontakt über Freunde, es hat nicht geklappt. Ich saß in Hollywood in einem Kino und da kamen welche rein und ich hatte das Gefühl, es ist ein Freund von mir, raste auf den zu. Das Licht ging gerade an, ich war noch geblendet, ich hatte den Film 300 gesehen, eine gigantische Schlachtennummer, raste auf ihn zu und wollte den begrüßen und wer war's? Clint Eastwood. Und ich stotterte nur, hi, I'm Dieter, und der lachte nur und sagte, ah, Dieter, aha, der aus Berlin, der mir immer schreibt, nee, ich kann nicht, ich gehe immer zum Golfen im Februar. Ich guckte also wirklich, meine große Chance, meine historische Chance, ich guckte ihn an, wahrscheinlich belämmert oder wie, ich weiß nicht, wie man das sagt, und er sagte, hör nicht auf, mich zu fragen, don't stop pushing me, habe ich gemacht, ja, drauf war er da.
Großartig, also Beharrlichkeit zeichnet sich aus und wirkt immer. Dieter Kostler ist der lebendige Beweis dafür. Immer auf dem Teppich bleiben von magischen Momenten und der Zukunft des Kinos. So heißt sein Buch. Dieter Kostlik, der ehemalige Berlinale-Chef. Und gleich geht's weiter. Dieter Kostlik, der ehemalige Berlinale-Chef, ist mir zugeschaltet. Lieber Herr Kostlik, Sie mögen die Rolling Stones.
Ja, die mochte ich natürlich schon immer. Ich hatte auch eine Rockband in Pforzheim, The Meters.
Ja.
Und da spielten, da coverten, also eine Coverband, und da spielten wir auch schon 64, 65, spielten wir auch schon Time is on my side und coverten diese ganzen Songs und dann plötzlich waren sie da, sollten sie nach Berlin kommen mit ihrem großen Film und dem großen Regisseur, dem größten aller Zeiten, Martin Scorsese. Also das war der Mega-Gig, würde man heute sagen.
Das war der Eröffnungsfilm für die Berlinale, genau.
Der Berlinale und die vier Jungs sind da und was, also es war einfach, fünf sind es, Entschuldigung. es war einfach unfassbar. Aber plötzlich war schon die Abreise wieder angesagt, weil es nämlich um das Hotel rum Lärm gab und das Management meinte, wenn es Lärm gibt, das hat der Hoteldirektor unterschrieben, dann kommen die nicht. Und das war, können Sie sich ja vorstellen, Rolling Stones auf dem roten Teppich, Scorsese, Filmfestspieleröffnung und dann kommen die Jungs nicht. Also ich hatte das ja nur einmal erlebt in einem anderen Film. Nein, dann haben wir die Baustelle stillgelegt, das heutige Humboldt-Forum war ja auch nicht so klein am Gendarmenmarkt. Und als ich Keith Richard gesagt habe, also pass mal auf, wir haben eine Baustelle für euch, die größte Baustelle Europas, die haben wir stillgelegt, nur damit ihr gut schlafen könnt, da sagte er, wieso, denn hättest du nicht machen müssen, wir hören doch sowieso nicht mehr so gut. Also da muss ich sagen, für den Aufwand, den wir da getrieben haben, war das eine ziemlich coole Antwort.
Sie haben ja höchstpersönlich die Bauarbeiter bestochen, habe ich gehört.
Naja, höchstpersönlich. Wir haben ihnen Sandwiches aus dem damaligen Vierjahreszeiten oder Regent Hotel, Regent Hotel servieren lassen, was ja die besten Sandwiches waren in der Stadt. Und von der Berlinale gab es Bier und Wein aus unserem Kontingent. Aber es hat sich gelohnt. Stellen Sie sich mal vor, die wären nicht gekommen. Also und die Bauarbeiten wären weitergegangen. Dann wäre vielleicht das Stadtschloss einen Tag früher fertig gewesen. Aber die Rolling Stones wären niemals in Berlin gewesen.
Genau, Dieter Kostlik wäre vielleicht 10 Jahre früher weg gewesen.
Das auch.
Gab es denn, Herr Kostlik, bei der Berlinale mal einen Preis, einen goldenen Bären für einen Film, wo die Sie sich gedacht haben, wie kann man da eigentlich einen Preis vergeben, vollkommen unverdient, also wo Sie quasi nicht nachvollziehen konnten, wie die Jury geurteilt hat?
Ja, das gab es. Ich kann mich erinnern an einen französischen Film, der bekam Der Schlag des Herzens, der bekam einen Preis für die beste Musik. Die beste Musik hat Alexander Desplat gemacht, der jedes Jahr zum Oscar, wenn er einen Oscar bekommt oder Golden Globe, einer der ganz großen Filmmusiker, ganz sympathischer Mann. Und dem Film, da konnten sie sich nicht einigen und überhaupt nicht. Dann haben sie dem den Musikpreis verliehen, also den Musikpreis verliehen. Der kam auf die Bühne, ich kannte ihn, Alexander sprach auch Deutsch und sagte nur zu mir ganz kurz, ich verstehe das überhaupt nicht, die überwiegende Musik, die da drin ist, war doch von Bach. Und dann habe ich gesagt, ja, ich verstehe es auch nicht, aber nimm ihn jetzt bitte und mach hier keinen Skandal. Da hatte der, ich weiß nicht, was die Jury sich gedacht hat, das war einer der ganz tollen Filme, die wir hatten und sie wollten den unbedingt einen Preis geben, hatten aber schon alle vergeben und dann bekam er den Musikpreis, wie gesagt, Bach. In Memoriam.
Ja, 300 Jahre zu spät. Ja. Dieter Kostlik, der ehemalige Berlinale-Chef, in Chefsache Macher im Gespräch. So, er hat es fast geschafft. Dieter Kostlik in Chefsache Macher im Gespräch, 18 Jahre lang Direktor der Berlinale. Er kennt alle Stars. Das Telefonbuch, wahrscheinlich noch das analoge, voll mit Telefonnummern und manchmal hat er in seinem Handy eine Isabelle gespeichert und denkt, das wäre die Isabelle aus der Werkstatt, die die goldenen Bären fabriziert. Dabei war es die Nummer von Isabelle Huppert. Lieber Herr Kostlik, sind Sie noch da?
Ja, natürlich.
Ja, Sie waren so ruhig, deshalb war ich...
Nein, ich habe gewartet, dass ich Sie da nicht unterbreche.
Okay, ich habe zum Abschluss noch ein paar Halbsätze für Sie. Ja. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn...
Den Fernseher schalte ich immer ein, weil ich sehr gerne Kochsendungen sehe.
Können Sie denn kochen?
Ja, ich kann kochen, wobei ich Kochsendungen, die von Arte über das Kochen in Regionen, nicht die, wo zwei gegeneinander kochen, um einen Reisbrei in 1,5 Minuten zu machen. Diese Art von Kochsendungen finde ich absurd.
Meine größte Niederlage?
War, dass ich bei Cold Mountains es nicht geschafft habe, René Zellweger, Nicole Kidman und Jude Law auf den roten Teppich zu bewegen. Die haben einfach eine Stunde vorher abgesagt.
Meine Schwäche ist?
Ja, dass ich einfach nicht Nein sagen kann.
Meine Geburtsstadt, Pforzheim.
Ja, das ist ein Städtchen, da kann man aufwachsen, aber wenn man zu lange dort bleibt, dann lebt man nicht mehr sehr viel.
Deshalb lebt er eben nicht mehr dort. Dieter Kostlik, der ehemalige Berlinale-Direktor, hat ein schönes Buch geschrieben, kurzweilig, immer auf dem Teppich bleiben, von magischen Momenten und der Zukunft des Kinos. Und was mir aufgefallen ist, das sage ich jetzt noch zum Schluss, Herr Kostlik, die meisten Bücher, die biografisch sind, beginnen bei 99,9% aller Autoren mit geboren bin ich da und da zur Schule gegangen bin ich da. Und Sie haben das wirklich erzählt wie im Film. Also erstmal so ein paar Highlights rausgepickt, wirklich kurzweilig. Und dann geht es mittendrin mal wieder zurück in die Vergangenheit. Und das hat mir besonders gut gefallen, dramaturgisch.
Ja, wenn Sie über sich selbst schreiben, ist ja automatisch, denkt man von der Geburt bis zum Tod. Es gibt ja auch dieses englische Wort Cradle to Cradle, ja, von der Wiege bis zum Sarg. Das dachte ich, machen wir ein bisschen anders. Ich meine, die Leute sollen nicht schon bei der dritten Seite einschlafen, es an die Seite legen und sagen, naja, es gibt bestimmt irgendjemanden, dem wir das zum Geburtstag schenken können. Ich wollte das schon auch so ein bisschen dramaturgisch geschickt machen und das ist einigermaßen gelungen. Jedenfalls freut mich, dass es so viele Leute lesen.
Der ehemalige Chef der Berliner Filmfestspiele, Dieter Koslick, danke, dass Sie da waren.
Ja, ich bedanke mich, hat wirklich Spaß gemacht.
Das Schlagerradio.